So ist es manchmal. Aus der Ferne betrachtet ist alles toll. Man kann so schön selber hineininterpretieren. Man muss da nicht so nah dran. Denn wenn man, desto näher man so an etwas herankommt, desto unangenehmer kann das werden. Besonders dann, wenn es so um mein Leben geht. Dann hält man gerne schön Abstand. Oder? Wenn es anfängt, weh zu tun. Und wie auf diesem Bild erkannte ich bei den Schafen natürlich Hunde. Warum? Weil ich Hunde toll finde. Schafe finden sie so unangenehm, manchmal so schmutzig, überall den Kot am Hintern rumfliegen und so weiter. Schafe finde ich nicht gut. Also interpretiere ich in diesem Bild einfach Hunde hinein, weil Hunde mir besser gefallen. Und der Hirte ist nämlich eine Hirte natürlich. Ne? Schön aus den bayerischen Bergen, eine schöne Zenzi, allen drum und dran, die schön auf ihre Schafe oder vielmehr auf ihre Hunde aufpasst. Ja, dann, es ist so einfach, etwas hinein zu interpretieren. Und es ist so. Und nachher, wenn ich feststelle, wenn ich mich doch wage oder wenn so Schwierigkeiten aufkommen in meinem Leben, stelle ich fest, Mist, das Bild komplett falsch interpretiert. Und wisst ihr, das ist bei Christen auch sehr oft der Fall. Oder bei Menschen, die Jesus nachfolgen oder die Gott die Jesus nachfolgen. Sie stellen sich ihre Art von Nachfolge so schön vor. Ja, vom Weiten. Ja, euer Nachfolge kann ja so aussehen und bauen sich ihr Bild der Nachfolge auf. Obwohl die Nachfolge, Jesus sagt, die Nachfolge ist schwer. Aber ich mir dann automatisch die Nachfolge einfach gestalte. Ja, kein Widerstand in der Nachfolge erleben will. So wie das jetzt ist. Hey, ist doch super. Und dann kriegt man manchmal richtig Schwierigkeiten, wenn man merkt, dass der Jesus, den ich nachfolge, den selbstgebauten Jesus nachfolge, ich merke, dass es gar nicht dieser Jesus ist eigentlich, von dem die Gebrauchsanleitung nämlich spricht. Es gibt Menschen in der Bibel, die haben das, ja, so erlebt. Da ist ein Mensch, den kennen wir alle und wir haben mit Sicherheit, wer viel mal in der Bibel liest, davon gehe ich ja aus, dass wir alle viel in der Bibel lesen, wird feststellen, dass wir Hiob kennen. Wir kennen die Geschichte von Hiob. Ja, natürlich kennen wir die Geschichte von Hiob. Eine tolle Geschichte, ganz am Anfang. Hiob, das Buch Hiob ist das älteste Buch der Bibel. Wisst ihr das eigentlich? Hiob hat gelebt, laut Aussage der Schriftleger, Ausleger, noch vor der Gesetzeszeit. Das heißt, Hiob hat versucht, so gut und so religiös zu leben, wie es nun mal eben geht. Und dann kommt da so eine Vorgeschichte. Die Engel Gottes treffen sich bei Gott. Sie werden da als die Söhne Gottes beschrieben. Und Gott fragt den Satan. Sag mal, was macht denn mein Knecht Hiob? Denn der ist redlich, der tut alles, was ich will und so weiter. Und Satan sagt ja zu Gott, jo, was soll ich denn machen? Denn du hältst ja deine Hand über den. Zieh doch mal deine Hand weg und lass mich mal an den Kerl dran. Und mal gucken, was er dann macht. Ich garantiere dir, der wird dir ins Gesicht absagen. Interpretation Andreas. Natürlich steht es ein bisschen ausführlicher drin. Aber das wird ja Stunden dauern, um das jetzt hier niederzulesen. Aber wir wissen, was gemeint ist. Letztendlich erlaubt Gott, Satan, an den Menschen ranzugehen, an Hiob. Aber, sagt Gott, sein Leben taste nicht an. Also das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, dass Satan nicht über unser Leben bestimmen kann. Also, wenn du stirbst, dann war es Gottes Wille. Und nicht der Wille des Satans. Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Und dann geht es los. Hiob war reich damals, sehr reich. Und dann ging es los. Zuerst starben seine Kinder. Dann wurde sein Haus weggenommen und alles drumherum zerbrach. Er wurde schwer krank und dann kamen die guten Freunde. Die guten Freunde haben dann ihnen Ratschläge gegeben, so wie sie Gott verstanden. Und Hiob fing an, richtig an zu verzweifeln. Er verstand seinen Gott nicht mehr eigentlich, der ihn so gesegnet hatte. Auf einmal hat er nichts mehr. Sein Gottesbild zerbrach förmlich. Ein Mann, der alles tut, ein Mann, der Gott nachfolgt, der Opfer bringt, mehrmals ja religiös war, bis unter den Apfel, hat eins nicht verstanden, dass Gott nämlich sich nicht erweichen lässt durch religiöse Handlungen, sondern er will, dass man ihm vertraut und dass man an ihn glaubt. Auch damals schon in vorgesetzlicher Zeit. Sehr interessant, die Geschichte. Hiob tat alles und trotzdem hat er seinen Gott nicht verstanden. Im Mittel dieses Briefes oder dieses Buches gibt Hiob eine kleine Aussage darüber, wie er langsam Gott anfängt zu verstehen. Dort sagt er in Kapitel 19, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und über den Staub dieser Erde steht. Das heißt, über diese Krankheit dieser Erde steht. Gott steht über allem. Das hat er da erkannt. Aber trotz allem hört er da nicht auf, mit Gott zu hadern und mit Gott zu zweifeln und mit Gott zu streiten. Und er zieht sich dann durch wie ein roter Faden bis zum Schluss, bis er erkennt, wo Gott mit ihnen in einen Dialog tritt. Aber bevor dieser Dialog anfängt, der Erkenntnis, wer Hiob ist, muss sich Hiob, nämlich Gott, nahen. Er muss sich Gott nahen. Beide bewegen sich aufeinander zu, aber Hiob musste sich loseisen von seinem Verständnis, seines Gottesbildes und musste auf Gott zugehen. Und zum Schluss sagt er Folgendes. Das möchte ich gerne vorlesen. Das ist so die Essenz daraus, das, was Hiob kennengelernt hat. Und Hiob antwortete den Herrn und sagte, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Hey, Gott vermag alles, für ihn ist kein Plan unausführbar. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Wir haben unserem Verstand mitteilen wollen, wir haben gemeint, alles sagen zu können, Interpretation hineinzuhauen, so Hiob auch, seine Meinung über Gott zu äußern, doch er hat nichts verstanden. Nichts von diesem großen Gott im Alten Testament, so im Neuen Testament verstanden. Nichts verstanden. Ich lese nochmal, so habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte, höre doch und ich will reden. Ich will dich fragen und du solltest mich wissen lassen. Und jetzt kommt es, ein Mann, der so meinte, so von Gott, so fasziniert zu sein und von Gott alles zu wissen und so toll in der Nachfolge zu stehen, sagt auf einmal Folgendes. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich all mein Geschwätz und bereue im Staub und Asche. Das ist sehr hart, was Hiob erkennt. Aber so ist es. Wir bilden uns unsere Meinung von Gott und von Jesus und sind nachher total enttäuscht, wenn Jesus nicht so reagiert, so eigentlich, wie wir es gerne haben wollen. Statt, jetzt hau doch mal da auf die Fresse und schmeiß die mal aus der Gemeinde oder keine Ahnung, nimmt Gott sie nämlich im Arm. Es gibt eine Story über Jesus, die so faszinierend ist, die wirklich alles umhaut. Da ist ein ausgestoßener Leprakranker. Und leprakranke Menschen waren damals the outlaws. Das heißt, also die waren Menschen, die gehörten noch nicht mal mehr zum Gesetz. Das heißt, überall, wo die kamen, wurde geklingelt. Oder sie mussten laut vor sich herrufen. Unrein, 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 so mussten sie schreien. Damit die Leute die Chance hatten, ihnen aus dem Weg zu gehen, damit sie nicht unrein wurden. Und dieser Mensch ist auf einer Straße und kommt Jesus entgegen. Und mit Sicherheit gibt die Bibel so nicht wieder, war der am Klingeln und am Schreien, unrein, unrein. Und alle, ich stelle mir das vor, und alle springen auseinander. Und ja, nicht unrein zu werden, weil das Gesetz das zuvor gab. Und was macht Jesus? Geht auf den Mann zu und sagt, hey, was willst du? Der Mann sagt seinen tiefsten Wunsch heraus, ich möchte gesund werden. Und Jesus berührt diesen Menschen. Jesus berührt diesen unreinen Menschen und sagt, ich will, sei gereinigt. Und der Aussatz fiel von ihm. Fiel von ihm. Warum diese Geschichte? Dieser Mann, der so aussätzig war, erkannte in Jesus die einzige Möglichkeit, um Rettung zu erfahren. Er kannte ihn auch nur vom Hören sagen, mit Sicherheit, und macht sich auf Jesus zu. Er traute sich, das hätte für den Mann das Todesurteil bedeuten können. Für den Mann hätte das Todesurteil bedeuten können, die hätten ihn steinigen können. Und so sehr war er darauf bedacht, von Jesus die einzige Möglichkeit zu haben, dass er geheiligt, dass er reingemacht wird. Reingemacht wird. Und er bewegt sich auf Jesus zu. Die Leute, könnt ihr euch das so vorstellen, die Leute rennen auseinander und er geht auf Jesus zu und Jesus geht auf ihn zu. Und Jesus schließt ihn in seine Arme. Der Mann hat etwas verstanden, dass er die einzige Möglichkeit nur in Jesus Christus sieht. In dem Mann Gottes, dem Mann von Golgatha, dem Mann, der die Dornenkrone aufhatte, keine Herrlichkeitskrone, der in eine Höhle von Bethlehem geboren worden ist. Gottes Liebe kam auf diese Erde. Und Gottes Liebe kam nicht in ein Königshaus zur Welt oder in eine schöne Schlachtvilla auf irgendeiner Straße, sondern in einer Höhle, in einer Garage. Wenn Jesus heute geboren werden würde, würde er nicht in einer meiner Wohnungen geboren werden, sondern wo? In einer Garage oder was weiß ich, in einer Flüchtlingsunterkunft oder was weiß ich, keine Ahnung. Gottes Liebe kam auf diese Welt, in diese Dunkle, in diese Sünde hinein. In der Sünde dieser Welt kam Gott hinein. Nicht zu Gerechten, sondern zu Sündern, zu dir und zu mir. Und Gott möchte, er hat sich aufmachen, Gott möchte das für uns aufmachen, um ihn zu verstehen. Oft kommen wir in Probleme in unsere Denkweise hinein, weil wir Jesus nicht verstehen, weil wir ein falsches Bild von Jesus haben. Oft degradieren wir Jesus zum Kumpel. Dabei ist Jesus nicht der Kumpel, wenn er sagt Freund. Es ist etwas ganz anderes als Kumpel. Oft begegnen wir dem König, der Könige, als ob er ein Gleichgesinnter wäre zu uns. Er ist nicht Gleichgesinnter, er ist der König der Könige. Und diesen Abstand müssen wir einhalten auch. Auch in Ehrfurcht vor ihm treten. In Ehrfurcht vor ihm treten. Aber was ist denn, wenn ich das nicht weiß, wie ich mich verhalten soll? Dafür gibt es eine Gebrauchsanleitung, das Wort Gottes, wo es drin steht. Dafür gibt es ja, sein Wort, was uns anleitet, mit ihm vernünftig zu leben. Eine Gebrauchsanleitung. Wenn ich mein Leben Jesus übergebe, kann mein Leben nicht mehr so bleiben, wie es ist. Es geht nicht. Du darfst nicht bleiben, wie du bist. Du darfst. Wenn ich Jesus nachfolge, wird sich mein Leben verändern. Da muss ich meinen Alkoholismus anpacken. Da muss ich Prioritäten setzen in mein Leben. Da kann nicht Fernsehen mein Vorrang sein oder Urlaubsreisen oder irgendetwas mein Vorrang sein. Die Bibel fordert mich heraus. Die Bibel fordert mich heraus. Jesus fordert mich heraus zu sagen, wer ist dein Mittelpunkt in deinem Leben? Könnt ihr euch noch das letzte Mal an der Predigt erinnern? Ich weiß, ein bisschen länger her, als ich hier vorne dieses Schild stehen hatte mit dem Kreis drinnen, mit das Kreuz. Tatsächlich ist eigentlich heute eine Fortführung von denen eigentlich, weil ich letztes Mal gepredigt habe. Es ist nicht einfach, Jesus wirklich den zentralen Mittelpunkt im Leben zu geben, den er innehaben möchte. Denn tatsächlich muss ich Dinge aufgeben. Vielleicht auch ein falsch verstandenes Gottesbild. Vielleicht ein falsch verstandenes Nachfolgebild. Dass das wirklich Schafe sind und keine Hunde, die ich so gerne habe. Und dass die Zenzi da steht, ein Mann ist und keine Frau ist. Die große Erfahrung der Nachfolge und des Umdenkens hatte eine andere Person im Neuen Testament. Dieses Neue Testament ist Petrus. Petrus war der Urtypus von uns. Ist denn nicht so einfach ein Urtypus? Hm? Immer schnell voraus. Immer eine gute, geile, große Fresse. Immer, ich kann alles, ich tue alles. Hier bin ich. Und dann, als Jesus dann nach Richtung Jerusalem tackerte, im Vorfeld schon, die schon am Reden waren, sagte Jesus mal zu ihm, boah, Petrus, du immer, ich muss nach Jerusalem und ich muss dort sterben. Na du? Mit Sicherheit nicht. Kollege, du bist der Herr dieser Welt. Du kannst Tote auferwecken. Du gehst über Wasser, du hast 5000 Menschen gespeist, 7000 Menschen gespeist, du hast Tote auferweckt. Alles das, du erfüllst die Prophetie über den Messias. Du bist der Messias, du bist der König der Juden. Du wirst deine Herrschaft, du wirst dein Kingdom, du wirst dein Königtum aufbauen in dieser Welt. Das passiert dir nicht, Jesus. Das passiert dir nicht. Und was sagt Jesus? Abend vorher, er der Hand kriegt, Petrus, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Aber sei getrost, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Hammerspruch, oder? Petrus denkt, Jesus ist da, um das Königtum aufzubauen, eine weltliche Herrschaft aufzubauen. Er hat ein komplett falsches Bild von Jesus. Er folgt Jesus nach, meint, er wäre richtig, hat aber ein komplett falsches Bild von Jesus. Und dann steht er da im Garten Gethsemane. Die Wachen kommen, die Soldaten kommen. Und wenn ihm dann schlägt er an eine Stelle, haut er den Mädchen das Ohr ab. Er hat ja auch einen Namen, der Kerl. Haut das Ohr ab. Jesus halt das Ohr. Statt jetzt geht die Schlacht los. Gerade im Grunde genommen falsch. Jesus lässt sich festnehmen. Und die hauen alle ab. Die hauen alle ab. Nichts der große. Nicht der große Petrus, der die Schlacht zieht und für Jesus ein Opfer geben will. Nichts von den Jüngern zu sehen, die doch so viele Jahre mit ihm gegangen sind, die alle Wunder gesehen haben. Da steht der Leidensknecht. Die Krone des Königs ist weg. Und die Krone für sein Haupt ist schon gedreht worden. Die Dornenkrone. Komplett falsches Bild von Jesus. Komplett falsches Bild von Jesus. Kein Machtkönig. Sondern ein dienender König ist gekommen. Ein befreiender König ist gekommen, der uns frei macht. Frei macht von Religiosität. Von Dingen tun zu müssen, so wie Hiob. Um ja nur hoffentlich einen gnädigen Gott zu bekommen. Hier ging es jetzt nur um Barmherzigkeit und nur um Gnade. Und dann kommt, dann sitzt Jesus und dann sagt Petrus, ich nehme jetzt mal alle Mut zusammen und geht in diesen Vorhof rein, in diesen Vorhof des Priesters. Und wir kennen die Geschichte auch, wie er dann dreimal verleugnet. Ich kenne diesen Mann nicht. Verflucht sei ich. Verflucht bin ich. Ich kenne diesen Mann nicht. Und da kriegt er der Hahn. Kennen wir das irgendwo her? Oder warst du noch nie in der Situation gekommen, dass du Jesus irgendwie verleugnen musstest? Dann möchte ich dir sagen, dass du jetzt dabei bist. Wenn du Jesus noch nie verleugnet hast, dann hast du ihn jetzt verleugnet. Denn das ist uns alle schon passiert in unserem Leben. Und Gottes Barmherzigkeit ist größer als das unser Versagen. Wir sind so typisch Petrus. Und wir haben alle so unser typisches Gottesbild von Jesus. Ja, diesen den kleinen Jesus, der in die Krippe rumgerutscht ist. Dabei geht es hier um einen ganz anderen Jesus. Wir reden hier von den Herrn der Herren. Den König der Könige, der Herr aller Herren, den hohen Priester, der für dich und für mich am Kreuz gegangen ist und ist gestorben ist und auferstanden ist am dritten Tage. Halleluja. Es ist so. Um den geht's. Um den geht's. Und wenn du Jesus kennenlernen willst, dann musst du aus deiner Wohlfühloase austreten, von deinem selbstgebastelten Jesus und dich auf ihn zubewegen. Und dann lernst du einen Jesus kennen, der unangenehm ist. Jesus ist so unangenehm. Warum? Weil er dir mit dem Finger immer in die Wunde rumpult und sagt, hör mal, da stimmt was nicht bei dir. Ich möchte, dass du das ausradierst. Das kennen wir doch bei uns auch. Ne? Wir kennen doch unsere schönen, kleinen, geheimen Ecken. Ne? Oh, Jesus, mit dir gehört mein Leben. Okay, was ist denn mit deiner Sauferei? Oh, komm, ich habe mein Bier unter Kontrolle. Hey, was soll's denn? Hey, was ist denn mit deiner Psyche? Ist da was, was du vielleicht loswerden musst? Geh nochmal zum Arzt. Lass dir mal helfen. Ach nee, das habe ich schon alles selber unter Kontrolle. Lass mal. Merkst du nicht, dass du anfängst, jede Menge Zucker zu essen? Dass du kaum noch nachts schläfst? Denk doch mal drüber nach. Jesus geht ja denkt auch über meine Gesundheit nach. Jesus dreht alles nur um meine Person. Jesus liebt mich so sehr. Und wir machen manchmal nur so. Bis hierhin und nicht weiter. Aber wenn man einmal anfängt, das mal aufzumachen, stückchenweise, Jesus reinkommen lässt, dann merkt man, wie befreiend das ist. Wer den Druck des Alkoholismus rausnimmt, den Druck, Dinge zu tun, die man gar nicht tun möchte, na, Pornografie, abends am Computer rumzuhängen, sich die nackten Damen anzugucken oder die nackten Herren anzuschauen. Ganz schön dumm, ne? Oder viele andere Dinge. Alkohol, jeden Abend muss ja Wein dabei sein, jeden Abend muss ja Schnaps dabei sein. Oder viele andere Dinge. Aber heute, oh, Planung, ich plane mein Leben so. Ich plane mein Leben so, dass Jesus in meinen Lebensplan reinpasst. Nein, plane dein Leben so, dass du in Jesus' Lebensplan reinpasst. Nämlich, dass er mit dir was machen kann. Dass du Zeugnis bist in dieser Welt. Wir wollen alle Zeugnis sein in dieser Welt. Super Sache. Aber nur da, bis dahin, aber wir, so wie ich das will. Was danach kommt, ist unbequem. Aber Gott möchte in deine unbequemte Zone reingehen, damit er da wirklich Licht machen kann. Und das Licht scheint in der Finsternis. Das Licht scheint in der Finsternis. In der Finsternis deiner Welt. Nicht in der globalen Welt. Blödsinn, die wird vergehen. Die hat keine Chance mehr, diese Welt. Und das Licht scheint in deiner persönlichen Lebenswelt hinein. In deiner Welt. In deiner Welt will er Licht machen. In deiner Welt will er zum Licht werden. Er will, dass du Licht wirst in dieser Welt. In dieser verdorbenen, verdunkelten Welt, die Hilfe braucht. Und wie wir das machen, ist vollkommen egal. Wie wir die Menschen erreichen. Aber wichtig ist, dass du Licht bist und dass du erkennst, wer du bist in Gottes Augen. Weißt du wirklich, wer du bist in Gottes Augen? Gott ist es scheißegal, ob du religiös bist. Vollkommen scheißegal. Gott ist erstmal vollkommen egal, ob du die Bibel liest oder ob du jeden Sonntag hier sitzt und deinen Platz einnimmst. Was Gott wichtig ist, dass du Beziehung zu ihm hast. Eine Liebesbeziehung zu ihm aufbaust. Und dass sich aus dieser Liebesbeziehung alles, aber auch alles aufbaut. Alles baut sich auf diese Liebesbeziehung auf. Und dann lasse ich Gott an mich ran. Und so kann er auch die dunklen Ecken in meinem Leben erleuchten, rausradieren, sauber machen. Es ist immer schön, andere zu beurteilen vom Weiten. Andere Dinge zu beurteilen vom Weiten. Jesus sagte mal, hör mal, was siehst du, den Splitter in deines Bruders Auge und wirst den ganzen Balken bei dir nicht wahr oder Holzdamas oder Holzabteilung Turm? Du Heuchler, kümmere dich doch erstmal um deinen Balken oder um deinen Splitter in deinem Auge und dann, wenn du den rausgezogen oder hast rausziehen lassen, und dann komm und helfe deinem Bruder. Es ist immer schön, von Weitem zu beurteilen, was andere falsch machen. Das ist auch eine, sagt man dazu, ein Selbstschutz. Ja? Aber wenn man näher mal drankommt an denjenigen oder an diejenige, erkennt man, wie toll derjenige ist. Jesus erkennt in dir einen wunderbaren Menschen. Wenn Jesus in dir nicht diesen wunderbaren Menschen sehen würde, hätte er auf Golgatha locker verzichten können. Aber Gott liebt den Menschen. Deswegen ist Gott Mensch geworden und kam auf die Menschen zu in seinen Sohn Jesus Christus. Den Tannenbaum gehört ja auch nicht dazu. Deswegen feiern wir Weihnachten. Das Licht scheint in der Finsternis. Hiob erkannte, dass seine Religiosität, alles das, was er getan hat, nichts bringt vor Gott. Gar nichts. Hiob erkannte, dass alles, ist egal wie du bist, egal du in seiner Hand liegst. Das Gleiche musste Petrus erkennen, indem er nämlich, danke für die Einstieglied, mit der dreimaligen Frage der Liebe. Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt alles. Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt, also du kennst alles. Dritte Frage. Petrus, liebst du mich? Herr, du weißt, also du kennst alles, du weißt, dass ich dich liebe. In der Liebe, wie Petrus Jesus lieben kann. Und unsere Liebe ist nicht vollkommen, meine Liebe, die ich trage zu Jesus. Das weiß ich. Denn ich bin Sünder, immer noch Sünder, begnadigter Sünder. Und dann machen die beiden sich auf den Weg und sagt Petrus, und sagt Jesus auf einmal, was sagt Jesus auf einmal zu Petrus? Hey, als er das erkannt hat, hey, steh auf, folge mir nach. Und dann, ey, ich würde, hier, yeah, Halleluja, supi, alles gut bei Jesus. Los gehen die beiden. Und was macht Petrus? Verfällt sofort in eine alte Leier. Was macht er? Dreht sich um. Johannes sitzt da ein paar Kilometer weiter am Fluss, ist am Fischen, keine Ahnung. Jesus, ja, was ist denn mit denen da? Oh, Petrus, bist du blöd? Nee, hat er natürlich nicht gesagt. Er hat gesagt, ja, was würden wir sagen, ne? So. Was geht dich das an, was mit denen ist? Folge du mir nach. Jesus holt dich ab, da wo du bist, in deiner Verlorenheit, in deiner Dunkelheit deines Lebens, in deiner Kultur, in deinem Verstand, wie du meinst, dein Glauben zu leben, holt dich Jesus ab. Und führt dich zu einem Punkt hin, wo du erkennst, dass du doch so falsch liegst. Man kann ein Bild auf verschiedene Art und Weise interpretieren, aber der Kern, der muss bleiben. Ich kann aus einem Schaf keinen Hund machen. Ich kann aus Jesus kein Mohammed machen, so gern das die Welt gerne möchte. Und ich kann aus Mohammed kein Jesus machen. Ich kann aus Gott kein Allah machen, obwohl es alle gerne wollen. Es geht nicht. Es sind zwei verschiedenartige, komplett verschiedenartige Menschen. Oder Gottheiten, wie man sehen will. Der eine ist wahr und der andere ist eine Lüge. Mein Wunsch für euch ist einfach, dass ihr Weihnachten dazu gebraucht. Für mich ist Weihnachten ein ganz schwerer Angang. Nicht, weil die Mutter jetzt nicht da ist, sondern weil einfach Weihnachten für mich schon als Kind so zertrümmert worden ist, vom Allerfeinsten. Ich wünsche, dass ihr zu Weihnachten mal nicht auf den Braten schielt, sondern vielleicht mal so eine Kerze anmacht, mal das Licht ausmacht und mal auf die Kerze achtet, was die Kerze macht, nämlich was? Sie scheint. Und wenn du den Mut hast, Jesus an dich ranzulassen, dann lass ihn mal rein. Gib ihm mal deine dunkle Ecke in dein Leben. Das wünsche ich dir einfach, dass du den Mut hast dazu, das zu machen. Amen.